Ja, Max, schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr alle auch hier seid. Ich hole uns mal so kurz rein und fange an im letzten Februar, als Bundeskanzler Olaf Scholz die Zeitenwende ausgerufen hat. Und er meinte damit nicht nur, dass dieses Land der Ukraine kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs Waffen liefern würde, sondern eben auch sowas wie eine Neuausrichtung Deutschlands, von Deutschlands Verhältnis zu seinem Militär, könnte man sagen. Auf jeden Fall soll die Bundeswehr mit mehreren Milliarden aufgerüstet werden. Dann kleiner Cut nach Berlin-Mitte, wo 2020 das Berliner Stadtschloss fertig wieder aufgebaut wurde. Da ist auch das Humboldt-Forum drin. Und das ist sozusagen nicht mehr und nicht weniger als der Wiederaufbau der Residenz der ehemaligen Residenz der preußischen Könige. Ich mache nochmal einen Cut zum letzten Sonntag. Da ist nämlich in Sonneberg in Thüringen zum ersten Mal die AfD in einen Landrat gewählt worden. Und wir fragen uns hier heute, was hat diese deutsche Gegenwart, in der dieses Land irgendwie sein Verhältnis zu seiner militärischen Macht wieder neu justieren möchte, in der eine extrem rechte Partei in einen Landrat gewählt wurde, in der Mitte Berlins eine ehemalige Residenz der preußischen Könige, später Kaiser im Deutschen Kaiserreich, wieder aufgebaut wurde. Was hat diese deutsche Gegenwart mit der deutschen Vergangenheit zu tun? Was mit dem Nationalsozialismus, mit der Shoah und vor allem mit der Erinnerung daran, mit der vielbeschworenen deutschen Erinnerungskultur, könnte man auch sagen. Und darüber sprechen wir heute hier mit Max Czollek. Schön, dass du da bist. Wir haben es schon gehört, du bist nicht zum ersten Mal hier. Wie war denn die Fahrt?
Wir hatten eine gute Fahrt. Das Artist Shuttle war ausgebucht und deswegen sind wir, ich und mein Manager, zusammen hierher gefahren in einem normalen Bus. Nein, wir hatten eine sehr schöne Fahrt. Unser Busfahrer war auch sehr lustig drauf und deswegen schön, hier zu sein.
Danke an den Busfahrer, danke an alle BusfahrerInnen, die uns interessante Gäste auf die Fusion fahren. Du hast mal in einem Podcast gesagt, mit Versöhnungstheater, deinem neuesten Buch, stünde deine Auseinandersetzung mit der deutschen Erinnerungskultur jetzt auf 3 Beinen. Man könnte ja vielleicht sagen, es gibt noch mehr Beine, denn du beschäftigst dich ja schon lange irgendwie mit diesem Komplex, mit diesem Deutschland, mit dieser Erinnerungskultur. Du, um dich mal so kurz vorzustellen für Leute, die dich vielleicht nicht so gut kennen oder nicht genau wissen, was du machst, du bist Lyriker, Autor, Publizist, hast den Desintegrationskongress und die radikalen jüdischen Kulturtage mit ins Leben gerufen am Maxim-Gorki-Theater. Letztes Jahr hast du eine Ausstellung mit kuratiert zu Rache, eine jüdische Kulturgeschichte der Rache am Jüdischen Museum in Frankfurt. Und du hast eben neben einigen Gedichtbänden schon 3 Essays rausgebracht: Desintegriert euch 2018, Gegenwartsbewältigung 2020 und jetzt das Versöhnungstheater, was wir hier auch rumliegen haben in mehreren Ausführungen. Um mal so hier so deep down reinzugehen, was ist denn das Versöhnungstheater?
Yes, ich sage noch kurz davor, ich habe natürlich auch irgendwie einen Witz gemacht, natürlich habe ich keinen Manager, ich habe kein Management, sondern Benny, mit dem ich gekommen bin, der saß letztes Jahr hier mit auf der Bühne und wir haben zusammen über Rache geredet und über jüdisches Empowerment. Benny selber arbeitet in Räumen jüdischen Empowerments und sozusagen heute, dieses Jahr, ist es ein anderes Verhältnis. Und die 3 Beine sind natürlich die 3 Essaybände. Und das, glaube ich, ist für mich ein sinnvoller oder logischer nächster Schritt. Ich habe in Desintegriert euch 2018 mir angeschaut, wie hängt eigentlich die Konstruktion der Figur der Juden und Jüdinnen mit einem deutschen Selbstverständnis in der Gegenwart und deutschen Vorstellungen von Zugehörigkeit zusammen, also Integrationsgespräche sozusagen. Im zweiten Buch Gegenwartsbewältigung 2020 habe ich mir angeschaut, auf welche Weise ist diese Idee kultureller Überlegenheit verbunden mit der Vorstellung einer guten deutschen Gegenwart. Und jetzt schaue ich mir an, auf welche Weise sind wir seit den 90er Jahren in eine neue Phase der Erinnerungskultur eingetreten. Eine, du hast es schon gerade gesagt, in der die Idee der erfolgreichen Aufarbeitung, egal ob sie stattgefunden hat oder nicht, und Spoiler, sie hat nicht stattgefunden, eine Grundlage bildet, zu argumentieren, dass man jetzt alle möglichen Dinge tun kann. Und die Dinge, die man tun kann, sind das Stadtschloss wieder aufbauen, sind die Bundeswehr wieder ausstatten. Und egal, wie man zu den einzelnen Punkten steht, der entscheidende Punkt ist, dass man sie legitimiert über die Art und Weise, wie man vermeintlich aufgearbeitet hat. Und ich glaube, da geht das Versöhnungstheater rein, und vielleicht illustrativ am interessantesten ist, wie Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär, im Juni letzten Jahres gesagt hat bei einer Rede beim SPD-Parteitag, um zu erklären, was die Zeitenwende von Scholz aus dem März bedeutet hat. Klingbeil: nach 80 Jahren der außenpolitischen Zurückhaltung ist es jetzt wieder an der Zeit, dass Deutschland auch außenpolitisch einen Führungsanspruch einlöst. Und das muss man sich auf der Zunge, also auf der mentalen, auf der sozusagen Gehirnzunge zergehen lassen. 80 Jahre außenpolitischer Zurückhaltung. Ich glaube, vor allem hat man 80 Jahre gebraucht, um so einen Satz zu formulieren. Und damit hat Erinnerungskultur und das Selbstbild, was die deutsche Gesellschaft darüber produziert hat, ganz zentral mit zu tun.
Eine Aufarbeitung, die nicht stattgefunden hat, das meint ja unter anderem auch eine juristische Verfolgung, die eben nicht stattgefunden hat, der Täter, Täterinnen der Shoah und der Verbrechen der NationalsozialistInnen beziehungsweise im Nationalsozialismus. Da beschreibst du ja auch drüber in diesem Buch und nennst da auch so ein paar Zahlen zum Beispiel. Ich habe mich gefragt, auch gerade wegen deiner Auseinandersetzung mit Rache oder eurer Auseinandersetzung mit Rache und dann dieser ausgebliebenen Verfolgung, juristischen Verfolgung der Altnazis, die ja vielfach irgendwie in Strukturen reingekommen sind oder da geblieben sind. Du hast ja da mal so von einer großen Integrationsleistung gesprochen. Gibt es da einen Zusammenhang auch von deiner Auseinandersetzung oder deinem Interesse an Rache und der Beschäftigung mit diesem Motiv der Versöhnung?
Also ganz sicher. Ich glaube, dafür muss man vielleicht kurz nochmal so einholen, was das Versöhnungstheater eigentlich tut gegen die Realität, die tatsächlich existiert. Und du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben gerade bei aktuellen Umfragen knapp 20%, also ein Fünftel der Menschen, die in Deutschland befragt werden, die für die AfD stimmen würden, eine völkische Partei. Und das angesichts einer Erinnerungskultur, die von sich selbst behauptet, dass sie mustergültig stattgefunden hat. Und jetzt könnte man ja sagen, na gut, also wenn diese Erinnerungskultur irgendwas mit der Realität zu tun hat, dann muss sie spätestens jetzt in eine Krise kommen. Und das Interessante ist, dass das nicht passiert. Und ich glaube, dass da der Begriff des Theaters ganz entscheidend ist, weil ein Theater so funktioniert, so wie jetzt gerade auch das, was wir hier gerade machen. Wir sitzen hier vorne, ihr sitzt im Publikum, wir haben eine Rolle, ihr habt eine Rolle, es gibt eine Dramaturgie für diesen Abend. Und es ist nicht entscheidend, ob da draußen jetzt es regnet oder was in Berlin passiert. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend auch für die Art und Weise, wie Erinnerungskultur in Deutschland funktioniert. Die findet vor allem auf der symbolischen Ebene, also im theatralen Raum zwischen euch und mir statt, wenn man so will, oder zwischen der deutschen Dominanzkultur und dem, was symbolisch aufgeführt wird als Erinnerungsarbeit. Das können sein Reden, das können sein Museen, die gebaut werden, das können sein Gedenktage, das können sein alle möglichen symbolischen Handlungen, das können sein Kniefälle, ja, die quasi etwas symbolisieren für eine deutsche Öffentlichkeit, dem aber keine Realität entspricht. Und eine Realität, die dem entsprechen könnte, wäre zum Beispiel die juristische Aufarbeitung der Verbrechen, die während der Nazizeit stattgefunden hat. Achim Dörfer hat sich diese Aufgabe vor 3 Jahren mal nochmal gestellt, eine Arbeit, die auch schon bei Ralf Giordano in den frühen 80er Jahren gemacht wurde, mit dem Buch Die zweite Schuld. Achim Dörfers Buch heißt Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen, wo diese Idee der Rache auch schon so ein bisschen angespielt ist. Und der schaut sich an, wie viele von den Nazi-TäterInnen, die direkt für den Mord verantwortlich, ich rede nicht von den Leuten, die verraten haben, die profitiert haben, die geduldet haben, all diese Leute mal so ausgenommen und die hätten auch Strafe verdient gehabt. Aber wir reden mal nur von den Leuten, die direkt für die Morde verantwortlich waren. Und da sagt er als Jurist, 99% der Prozesse, die hätten stattfinden müssen, haben niemals stattgefunden. 99%. Und jetzt mal völlig sozusagen auf einer zweiten Seite steht dann noch, dass die meisten Prozesse, die doch stattgefunden haben, und die Zahl ist ungefähr 13.000 bis heute, dass die meistens mit sehr milden Strafen beendet wurden. Und von diesen 13.000 sind eine knappe Hälfte vor 1949, also vor Gründung der BRD und DDR, passiert. Also wir reden über eine Geschichte, in der die Biologie deutlich mehr für die Bestrafung der alten Nazis gemacht hat als die deutschen Gerichte. Und angesichts dieser Realität stellt sich die Frage, vielleicht vor allem von Seiten der Opfer und ihrer NachkommenInnen, aber schon auch von Seiten derjenigen, die daran glauben, dass sowas wie eine juristische Übernahme von Verantwortung wichtig ist, also vielleicht ihr alle, wie man jetzt, nachdem die alten Nazis entweder tot sind oder nicht mehr zurechnungsfähig, wie man für Gerechtigkeit sorgt. Weil, also wollen wir sozusagen, ist es akzeptabel, dass die Geschichte sich einfach so erledigt? Und an diesem Punkt wird die Frage der Rache, die Frage der literarischen Rache, die Frage der künstlerischen Räume der Rache, vielleicht auch die Frage des jüngsten Gerichtes, die in religiösen Räumen eine Rolle spielt, also die Frage der Gerechtigkeit, die hergestellt wird, nachdem die weltlichen Instanzen versagt haben, das wird dann interessant. Und darum interessiert mich unter anderem, darum interessiert mich dieses Konzept und diese Thematik der Rache sehr.
Darüber, wie sich jetzt die deutsche Erinnerungskultur ändern könnte oder ändern sollte, da können wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Du hast jetzt schon das Theater angesprochen, die Dramaturgie, die hier auch gerade bei dieser Lesung stattfindet. Und es ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort für mich, zu sagen, was ich am Anfang vergessen habe, und zwar den Ablauf. Geplant ist nämlich, ihr seid hier nicht nur bei einer Fragerunde und könnt uns hier zugucken, wie wir uns irgendwie unterhalten oder Max erzählt, ich Fragen stelle, sondern es wird auch am Ende Raum geben für eure Fragen aus dem Publikum. Und Max, du hast ein paar Kapitel mitgebracht aus Versöhnungstheater, die vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher machen.
Genau, die das vielleicht auch ein bisschen strukturierter jetzt darstellen, als was ich jetzt gerade euch erzählen konnte. Und ich lese euch jetzt einfach aus zwei Kapiteln Ausschnitte vor, dann reden wir nochmal, dann lese ich noch einen Ausschnitt vor und dann können wir ins Gespräch kommen, wenn ihr wollt. Schön hier zu sein. So, der erste Ausschnitt ist aus dem Kapitel Versöhnungstheater, die dritte Phase der Erinnerungskultur, und der geht so. Stellen Sie sich vor, ich wäre Ihr Nachbar. Ich klopfe an der Tür und frage, ob Sie mir eine Bohrmaschine leihen können. Sie verschwinden kurz in Ihrem Hobbywerkraum, kommen mit dem Gerät zurück und ich rufe: Tausend Dank für das schöne Geschenk. Fänden Sie das lustig? Im Jahr 2020 fand sich anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz Vertreter in Israels, der Siegermächte und Deutschlands zum 5. World Holocaust Forum in Yad Vashem zusammen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt eine in der deutschen Presse viel gelobte Rede, die unter anderem folgende Passage enthielt: 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz stehe ich als deutscher Präsident vor Ihnen allen, beladen mit großer historischer Schuld. Doch zugleich bin ich erfüllt von Dankbarkeit für die ausgestreckte Hand der Überlebenden, für das neue Vertrauen von Menschen in Israel und der ganzen Welt, für das wiedererblühte jüdische Leben in Deutschland. Ich bin beseelt vom Geist der Versöhnung, der Deutschland und Israel, der Deutschland, Europa und den Staaten der Welt einen neuen, einen friedlichen Weg gewiesen hat. Stopp, stopp, Schnitt. Was hat er gerade gesagt? Was ist passiert? Also, anlässlich des 75. Jubiläums der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz lädt der israelische Staat zu einer Gedenkveranstaltung nach Yad Vashem ein, bekanntlich dem zentralen Gedenkort für die von Deutschland ermordeten 6 Millionen Judinnen und Juden. Zur Veranstaltung sind RepräsentantInnen derjenigen Länder eingeladen, die Nazi-Deutschland 1945 besiegten. Außerdem ein Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, Sie wissen schon warum. Man trifft sich also, um der Toten zu gedenken und all der Dinge, die hätten sein können. Und während man andächtig schweigt, klatscht der deutsche Bundespräsident in die Hände und ruft: Mensch, also ich finde es wirklich ganz toll, dass wir uns hier versammelt haben, um uns miteinander zu versöhnen. Wir sind uns vermutlich einig, dass Erinnern und Versöhnen ebenso wie Leihen und Schenken nicht dasselbe sind. Und doch taucht auch das Sprachbild des Geschenkes regelmäßig in den Reden von Politikern auf, wenn sie über jüdisches Leben in Deutschland sprechen. Etwa beim NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet angesichts der Eröffnung des Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Vielleicht wollte er damit ausdrücken, dass die Anwesenheit von Juden und Jüdinnen nach 1945 als große Bereicherung für die nichtjüdische Gesellschaft verstanden wird, die kurz zuvor ja noch alle Juden und Jüdinnen vertrieben oder umgebracht hatte. Vielleicht sollte auch ein Gefühl der Dankbarkeit zum Ausdruck kommen, dass das mit der Wiedergutwerdung so gut geklappt hat, denn wo Juden und Jüdinnen leben, da kann ja schließlich kein Nationalsozialismus sein. Die Autorinnen Judith Coffey und Vivian Laumann, die übrigens im Laufe dieses Festivals auch noch auftreten werden, würden in dieser Selbstbezüglichkeit vermutlich einen weiteren Fall von Goi-Normativität erkennen. Und sie hätten recht, denn eine nichtjüdische deutsche Hoffnung auf Versöhnung wird hier so weit verallgemeinert, dass sie die jüdische Anwesenheit als ein Geschenk an sich selbst bezeichnen kann. Tatsächlich verhält es sich ziemlich wahrscheinlich anders. Juden und Jüdinnen haben alle möglichen Gründe, in Deutschland zu sein. Das Erfreuen der nichtjüdischen deutschen Seite zählt nicht dazu. Sie sind keine Geschenke für Deutschland. Und jetzt gucke ich mir die verschiedenen... Danke, aber ich habe noch was. Jetzt gucke ich mir die verschiedenen Phasen der Erinnerungskultur vor allem in Westdeutschland an. Und also die erste Phase ist Konrad Adenauer 1949, außenpolitisch Wiedergutmachungspolitik mit Bezahlung an Israel und Deutschland wieder in der Welt legitimieren, wenn man so will. Adenauer selbst sagt in den frühen 60er Jahren in einem Interview, dass er das gemacht hat, weil die Juden so mächtig waren. Also auch crazy, ne? Es gibt eine Regierungsstiftung, die ist nach Konrad Adenauer benannt. Man muss schon sagen, Adenauer war ein Antisemit. Die zweite Phase beginnt wahrscheinlich 1970 mit dem Kniefall von Willy Brandt, der großen symbolischen Geste, die das einläutet, was wir heute wahrscheinlich gemeinhin als deutsche Erinnerungskultur assoziieren, also diesen Aufbruch, diese Übernahme von Verantwortung, diese Umschwenk der deutschen Gesellschaft auf eine andere Erzählung. Das kulminiert, das spitzt sich zu in Richard von Weizsäckers Rede am 8. Mai 1985. Wir wurden nicht besiegt, wir wurden befreit. Und das Frappierende, und das habe ich eben schon gesagt, ich sage es jetzt nochmal, weil es für diesen Textteil wichtig ist, ist, dass man ja denken würde, dass dieser Kniefall auch zu einer Veränderung der realen Handlungen führt. Also sowas wie einer Zunahme von Strafprozessen gegen ehemalige Nazis. Und wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man, dass sich auf dieser Ebene nichts verändert. Fritz Bauer zum Beispiel arbeitet schon in den frühen 60er Jahren, lange vor Willy Brandt, an der Strafverfolgung. Und nach dem Kniefall 1970 und dem großen Aufbruch der westdeutschen Gesellschaft ändert sich an der Aufarbeitung, also an der konkreten Übernahme von Verantwortung auf juristischer Ebene, nichts. Und damit zurück zum Einstieg in dieses Kapitel. Bedenkt man, dass die unterschiedlichen Phasen der Erinnerungskultur so gut wie keine Auswirkungen auf die Strafverfolgung hatten, erscheint die Erinnerungskultur in einem anderen Licht, als staatlicher und gesellschaftlicher Ausdruck guten Willens nämlich, der die Inszenierung der eigenen Wiedergutwerdung erlaubte, ohne die entsprechenden Konsequenzen ziehen zu müssen. Die Erinnerungskultur ermöglichte der deutschen Gesellschaft also das einmalige Kunststück, sich selbst in ein gutes Licht zu rücken, ohne dass Papa oder Opa am Ende doch noch ins Gefängnis mussten, weil sie Menschen beraubt, vergewaltigt oder erschossen hatten. Zwar signalisierten die ab den 70er Jahren zunehmend sichtbaren symbolischen Handlungen eine Einsicht in die eigene Verantwortung, aber genau diese Handlungen garantierten zugleich, dass vieles so weitergehen konnte wie gehabt. Und hier kristallisiert sich auch das Problem kritischer Strategien, die sich nur auf die symbolische Ebene konzentrierten. Denn statt als ernsthafter Ausdruck der eigenen Absichten dienten die großen Gesten der Erinnerungskultur als eine Reihe von Ersatzhandlungen, die es erlaubten, eine deutsche Identität nach 1945 von der Vergangenheit zu entlasten, ohne zugleich den Preis zu zahlen, den man für die Herstellung von Gerechtigkeit hätte zahlen müssen. Das Kunststück also einer Wiedergutwerdung ohne Wiedergutmachung. Diese Wiedergutmachung aber wäre die Voraussetzung dafür gewesen, dass Deutschland zu einem neuen Verhältnis zu sich selbst findet. Dabei hätten Brandt und Weizsäcker sicherlich jegliche böse Absicht weit von sich gewiesen, aber hier muss man doch einwenden, dass solcherlei Beteuerungen spätestens nach 1945 stets damit abgeglichen werden sollten, was eigentlich geschah. Und es geschah an den entscheidenden Stellen viel zu wenig. Die Entkopplung von symbolischer Ebene und Realität wirkt sich auch auf die deutsche Wahrnehmung der Gegenwart aus. Am 19. Februar 2021 äußerte sich die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel zum ersten Jahrestag des rassistischen Attentats in Hanau. Die Anschläge von Halle und Hanau sowie die Ermordung Walter Lübkes hätten gezeigt, welche Gefahr von rechtem Terror ausgehe. Vermutlich war ich nicht allein, als ich mich angesichts dieser Einsicht fragte, ja, was hatte die Bundeskanzlerin denn vor den Angriffen gedacht? Dass rechter Terror harmlos ist, dass er mit der deutschen Gewaltgeschichte nichts zu tun hat, dass also alles endlich wieder so normal ist, wie es niemals war? Dass sie es eigentlich besser wissen müsste, wird deutlich, wenn man die Bilder betrachtet, die die Bundeskanzlerin 1992 im Gespräch mit jugendlichen Rechtsextremen zeigte, die sich an den Gewaltexzessen von Rostock-Lichtenhagen beteiligt hatten. Als Jugendministerin hatte Merkel damals das Aktionsprogramm gegen Gewalt und Aggression jugendlicher Gewalttäter ins Leben gerufen, was, haltet euch fest, die Einrichtung eigener Jugendtreffs für Rechtsextreme vorsah. Ja, top Idee. Das Programm war nicht nur Ausdruck der Verharmlosung rechten Terrors, wenig überraschend wurden die Jugendtreffs auch zu einem Dreh- und Angelpunkt für die rechtsextreme Szene. Auch die Mitglieder des NSU lernten sich in so einem Jugendtreff kennen. Merkel hätte diese Lektion also schon in den 90er Jahren lernen können, aber drei Jahrzehnte darauf entdeckte sie die Gefahr rechten Terrors noch einmal neu. Und damit ist sie beileibe nicht allein. Das permanente Neuentdecken der Gefahren rechter Gewalt ähnelt der Vergesslichkeit, die man Goldfischen nachsagt. Der landläufigen Meinung zufolge sind diese Tiere nicht imstande, sich Dinge zu merken, die länger als wenige Momente zurückliegen, weshalb sie ein Aquarium auch nur als Folge immer wieder überraschend im Weg stehender Glaswände wahrnehmen können. Ähnlich verhält es sich beim Umgang insbesondere konservativer PolitikerInnen mit rechtem Terror. Dabei ist allen, die selber potenziell Opfer rechter Gewalt sind oder die sich auch nur ein wenig mit der deutschen Geschichte befasst haben, klar, dass die narzisstische Ideologie auf die physische Vernichtung der als Feinde markierten anderen zielt. Dafür muss man nichts lesen, keine Dokumentation schauen und kein Studium absolvieren. Ein Spaziergang mit Blick auf den Boden durch eine beliebige Stadt, in der es Stolpersteine gibt, genügt. Aber darum geht es ja gar nicht. In der Rhetorik der Überraschung äußert sich das Selbstverständnis einer Gesellschaft in der Phase des Versöhnungstheaters, die so sehr von der eigenen Gutwerdung überzeugt ist, dass sie alles immer wieder neu lernen muss und kurz darauf wieder vergisst. Dass dem trotz aller Vergesslichkeit eine Realität gegenübersteht, in der Menschen bis heute fürchten, dass die Polizei ihre Adressen an Nazis weitergibt, in der Sprengstoff aus den Beständen der Bundeswehr verschwindet und FaschistInnen Waffen und Munition für einen Tag X horten, in der die AfD bei Umfragen 20% bekommt, scheint nicht weiter zu stören. Denn im Versöhnungstheater verwandelt sich die Erinnerung an die Gewaltgeschichte von einem Instrument der Kritik der Gegenwart in eine Energiequelle für eine neue nationale Normalität. Es gibt ein Erinnern, das Vergessen bedeutet, die deutsche Gesellschaft als Schwarz-Rot-Goldfisch, wenn man so will.
Danke. Du hast es in deiner kurzen Zwischenmoderation nochmal beschrieben. Du beobachtest sozusagen so drei Phasen der deutschen Erinnerungskultur und sagst, wir befinden uns jetzt in einer der Normalisierung von Nationalismus, die so ungefähr ab den 1990ern oder vielleicht auch ganz genau ab 1990 beginnt. Dieses 1990 oder 89-90, das wird ja auch oft mit einem Wort beschrieben, und zwar Wiedervereinigung. Würdest du sagen, dass in diesem Wort auch so ein bisschen zum Ausdruck kommt, was eigentlich angelegt ist in diesem Deutschland? Weil dieses Wieder, das bezieht sich ja auf irgendwas, was schon mal gewesen sein muss.
Ja, also das ist ja offensichtlich. Also sozusagen, da gibt es eine Wiedervereinigung des nationalen Gedankens oder der Nation, die zusammengehört. Ich spreche auch lieber von Vereinigung, auch im Buch. Ich glaube, dass man ab den 90er Jahren einfach eine völlig andere Bedürfnisstruktur vorgefunden hat auf staatlicher und auf gesellschaftlicher Ebene bei manchen. Und das, glaube ich, super wichtig in diesem Buch, dass es darum geht, dieses dominante Narrativ, diese dominante Erzählung, die von sich selber immer behauptet, dass sie die Erzählung von allen ist, dass man die als Erzählung von manchen sichtbar macht. Dass man also sagt, die 90er Jahre waren vielleicht für manche Menschen in Deutschland eine Zeit der Vereinigung, für andere Menschen in Deutschland war es eine Zeit des Pogroms. Und ich glaube, dass man sozusagen im Versöhnungstheater sehr gut sehen kann, wie das Bedürfnis, die 90er Jahre als eine gute Geschichte, die Vereinigung als eine gute Geschichte zu erzählen, in der Deutschland wieder zu einem normalen Land wird und so weiter und so fort, dass darin gleichzeitig sichtbar wird, warum bestimmte Menschen aus dieser Erzählung ausgeschlossen bleiben müssen. Und zwar nicht nur irgendwelche Menschen, sondern nicht zufällig diejenigen, die unter der Kontinuität rechter Gewalt in Deutschland als zentrale Person leiden. Also Sinti und Roma, schwarze Menschen, Juden, Jüdinnen, Linke, dass deren Erzählung nicht stattfindet in dieser staatlichen Geschichte der Wiedergutwerdung der glücklichen Vereinigung. Und weil man diese Geschichte erzählen will, muss man sozusagen wie ein Kapitel aufschlagen, was sagt, ab den 70er Jahren haben wir die Geschichte aufgearbeitet und nachdem wir sie gut aufgearbeitet haben, können wir wieder stolz sein, Deutsche zu sein. Und wir sehen auch da wieder, dafür gibt es Beispiele, ne? Das sind alles keine Sachen, die ich erzähle und sage, ihr müsst mir glauben, sondern viele von euch werden wahrscheinlich, möglicherweise, ich bin mir nicht sicher, wie alt ihr seid, aber die WM 2006 miterlebt haben. Das war eine Weltmeisterschaft, die in Deutschland stattgefunden hat, Fußballweltmeisterschaft, und bei der erstmals die Deutschlandfahnen wieder in den öffentlichen Raum in Deutschland zurückgekehrt sind. Auch da, genau wie beim Stadtschloss, genau wie bei der Zeitenwende, genau wie beim Heimatministerium, hat man gesagt, weil wir so gut aufgearbeitet haben, können wir jetzt wieder stolz sein auf Deutschland, darum ist es okay, die Fahne rauszuholen. Jetzt kann man zu dieser Frage der Fahne stehen, wie man will. Ihr könnt anderer Meinung sein als ich, obwohl ich glaube, Fusion, wahrscheinlich seid ihr nicht. Aber wenn ihr seid, ja, dann immer noch muss man sagen, ist diese Argumentation, also diese Herleitung, wieder stolz zu sein auf Deutschland, weil man gut aufgearbeitet hat, ist die plausibel? Erstens, eignet sich der Umgang mit der Shoah dafür, wieder stolz zu sein auf Deutschland? Das ist nämlich eine fundamentale Frage, die mir bis heute, ehrlich gesagt, total die Haare zu Berge stehen lässt, nämlich die Idee, dass die Shoah sich eignen könnte, dafür einen Stolz auf Deutschland zu empfinden, selbst wenn es die Aufarbeitung der Shoah ist. Ich finde es eine fast schon absurde, freche, übergriffige, gemeine, böse, gewaltvolle Vorstellung, so zu argumentieren, aber genau so wird argumentiert. Wir haben die bösen Seiten erinnert, darum können wir jetzt auch wieder stolz sein auf die guten Seiten Deutschlands. Aber auch, ob diese Erzählung der guten Aufarbeitung überhaupt stimmt, ob die zutrifft. Und auch da sind Zweifel angebracht. Diese gute Aufarbeitung der Geschichte, die muss ja, wenn sie richtig ist, irgendeine Antwort darauf finden, warum 20% die AfD wählen gerade. Das ist doch komisch, das passt doch nicht zusammen, da ist doch irgendwas nicht ganz richtig. Und diese Dissonanz, dieses, was nicht ganz stimmt, was nicht ganz zusammenkommt, die, glaube ich, markiert den Punkt, an dem Ideologie am Werk ist. An dem die Leute sich Dinge glauben, die mit der Realität nicht viel zu tun haben. Und diese Dinge, die man sich glaubt, die reproduziert man endlos in diesen Erinnerungsgesten, in dieser Dankbarkeit für die erfolgreiche Aufarbeitung, in diese Dankbarkeit für die Versöhnung von jüdischer Seite, um sich selber immer wieder wie zu beschwören darin, dass, wenn man es nur oft genug sagt, dass die Realität sich dann auch entsprechend verhält. Und so sieht es einfach nicht aus.
Wiedergutwerdung. Wiedergutwerdung ohne Wiedergutmachung, sagst du dazu. Und du hast es auch schon gesagt, die Biologie hat mehr gegen Altnazis getan als der deutsche Staat. Jetzt stehen wir ja vor der Situation, dass einfach schon einige Jahrzehnte ins Land gegangen sind und eben die Biologie ihren Teil getan hat. Viele Altnazis, TäterInnen in der Shoah sind mittlerweile gestorben. Einige wahrscheinlich friedlich bis an ihr Lebensende, also ohne irgendwie Konsequenzen davon oder besondere Nachteile davon gehabt zu haben in dieser deutschen Gesellschaft. Wie kann denn angesichts dessen, an was für einer Zeit wir jetzt gerade sozusagen stehen, eine Erinnerungskultur aussehen, die mit diesem Umstand irgendwie umgeht?
Also darauf geht das Buch im letzten Drittel ein. Ich würde sagen, das ist gar nicht eine Sache, die man in der Gegenwart neu finden muss, sondern das ist eine Geschichte, die gibt es schon seit 1945. Und ich glaube, jetzt sozusagen nehme ich euch mit an einen Punkt, den ich bisher noch nicht wie in den Raum gestellt habe, aber ich habe schon gesagt, es gibt eine Dezentrierung dieser dominanzdeutschen Erzählung. Und als ich euch erzählt habe, was die verschiedenen Phasen der Erinnerungskultur sind, habe ich gleichzeitig diese Erzählung nachvollzogen, nämlich, dass es sich um eine deutsch-deutsche Generationengeschichte handelt. Erst die TäterInnen, die schweigen, dann die Kinder der TäterInnen, die aufarbeiten und jetzt die Kinder der TäterInnen, die wieder stolz sein können auf Deutschland. De facto sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn wir darüber nachdenken, dass es in dieser Gesellschaft ja noch ganz andere Menschen gegeben hat als TäterInnen. Und das waren genau jene Opfergruppen der rechten Gewalt und der Kontinuität rechten Gewalt, die Strategien entwickeln mussten, Widerstand zu leisten. Nicht nur die, aber ganz wesentlich die in Bezug auf Erinnerungskultur. Und diese Strategien, die entwickelt wurden, sind vielleicht die wirkungsvollsten, die aktivsten Teile, die eine Wiederholung der Geschichte verhindern. Und da rede ich über jüdische Widerstandsstrategien, ich rede über Dinge wie die Antifa Genschlik, die schon in den 70er, 80er Jahren handfesten Widerstand geleistet hat. Ich rede über diejenigen, die auf den Glockenturm der Kirche von Schwering aufgeklettert sind und das Hakenkreuz weggeflext haben. Ein Kapitel heißt Halleluja auf die Flex. Also sozusagen handfeste Erinnerungskultur. Diejenigen, die das Gonsenheimer Schandmal mit Farbe beschmissen haben, in dem Wehrmachtssoldaten geehrt werden. Also all die Leute, die aktiv intervenieren in diese Erzählung der Wiedergutwerdung. Aber sicher auch über sowas wie die Antifa. Ohne die wir heute absolut an einem anderen Punkt wären, insbesondere in Ostdeutschland. So, das heißt, es ist eine Geschichte der Widerständigkeit, die einfach auf anderen, sagen wir mal, auf einer anderen Basis, also auf anderen Parametern beruht, als die Geschichte der deutschen Wiedergutwerdung, die sich so eine staatliche Seite erzählt, wenn sie über Erinnerung und Erinnerungsarbeit redet. Und das ist der aktive Versuch, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Und ich glaube, das ist ein völlig anderer Blick auf Vergangenheit. Nämlich nicht Vergangenheit als Ort, an dem man auch die bösen und die guten Teile erinnern muss. So wie es ja auch das Stadtschloss probiert zu sagen, wir haben doch das Shoah, das Holocaust-Denkmal, da sind die bösen Teile. Und jetzt erinnern wir Preußen als sozusagen gute Teile der Geschichte, was abstruse Geschichte ist. Oder die Idee der bürgerlichen Mitte, bei der man sagt, die bürgerliche Mitte stabilisiert die Demokratie, was eine, und die Linken und die Rechten sind gleichermaßen gefährlich, was eine absurde Idee ist, wenn man sich die letzten 100 Jahre der deutschen Geschichte anschaut, bei der ganz sicher nicht die bürgerliche Mitte einen stabilisierenden Faktor für die deutsche Demokratie bedeutet hat. Also wir sozusagen sehen die ganze Zeit diese eigenartigen Schieflagen zur Geschichte, wie sie wirklich stattgefunden hat und zur Gegenwart, wie sie wirklich ist. Und dagegen gibt es tatsächlich andere Formen der aktiven, aktivistischen, widerständigen Erinnerungskultur, die man die in den Blick bekommt, und zwar erst in den Blick bekommt, wenn man eine Kritik der bestehenden, dominanten erinnerungskulturellen Erzählungen vornimmt. Das heißt, Kritik ist hier die notwendige Voraussetzung dafür, eine andere Geschichte der Geschichte zu erzählen. Dementsprechend, da erfinde ich nichts, sondern ich probiere quasi im letzten Drittel, nachdem ich diese ideologiekritischen Teile durchgearbeitet habe, einen Blick oder in den Blick zu bekommen, wie anders auch in den letzten 80 oder 78 Jahren widerständige Formen des Erinnerns bereits in Deutschland stattgefunden haben.
Wenn wir bei widerständigen Formen des Erinnerns sind und beim Berliner Stadtschloss, über das wir ja jetzt schon öfter gestolpert sind sozusagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu groß ist, um richtig darüber stolpern zu können. Ich habe so bei der Recherche nochmal nachgelesen, wie viel das eigentlich gekostet hat und bin bei so einer Summe um die 700 Milliarden rausgekommen. Millionen, genau. Dachte,
das wäre teurer als die Bundeswehr sonst.
Stimmt. Oh. Was könnte man denn mit diesem Geld sonst so machen?
Also ich bin ja zahlendes Fördermitglied des Vereins Palast der Republik wieder aufbauen. Ich kann euch nur empfehlen, auch Mitglied zu werden. Das ist eine mehr oder weniger ernst gemeinte Intervention, die sagt, wir bauen jetzt gerade eine Attrappe, die den Palast der Republik an der Position, wo heute das Stadtschloss steht, baut und dann probiert, die Berliner Öffentlichkeit davon zu überzeugen, wieder den Palast der Republik zu errichten. Was hätte man mit 600 Millionen alles machen können? Zum Beispiel all die Löcher stopfen, die jetzt gerade in Berlin aufgerissen werden, weil die CDU ihre bekloppte A100 bauen will. Und dementsprechend, ich weiß nicht, ob ihr es gestern gesehen habt, aber der Bezirk Neukölln hat eine Liste vorgelegt, wie er sowas wie 36 Millionen Euro einsparen will. Und das geht fast ausschließlich auf Kosten sozialer Investitionen, zum Beispiel die Reinigung von Schulen, aber auch die Drogenhilfe, die fast vollständig abgeschafft werden soll, wenn es nicht verhindert wird. Und wo man ja wirklich sagen muss, das wird Menschenleben kosten. Und ich glaube, da geht auf so vielen Ebenen sozusagen eine Dominanzkultur, dreht auf so vielen Ebenen absolut frei und absolut an dem vorbei, was diese Gesellschaft jetzt akut bedroht und akut braucht als eine Widerständigkeit, dass ich also das Gefühl habe, dieses Stadtschloss, das nicht mehr zu retten. Das muss tatsächlich einfach abgerissen werden.
Danke. Darauf ein Wasser. Kleiner Funfact, vielleicht 2020 hat das ja mal gebrannt, kurz bevor es fertig war.
Wirklich?
Ja.
Wer war denn das?
Sag ich's nicht. Und da gibt's Postkarten von. Also.
Was, wirklich? Ja. Oh, gibt's auch Poster davon?
Noch nicht. Ich wollte dir eigentlich eine mitbringen, aber konnte nicht rankommen. Aber vielleicht auch für euch als kleiner Tipp, kleiner Hoffnungsschimmer. Soweit es sowas denn überhaupt geben kann in dieser ganzen Diskussion. Warum nicht? Eine Frage noch vielleicht, bevor du noch ein Kapitel vorliest. Es ist ja so, dass so, du sagst es so, die Kritik ist wichtig und die Analyse irgendwie erstmal zu verstehen, wie funktioniert denn dieses Gedächtnistheater oder das Versöhnungstheater der deutschen Erinnerungskultur überhaupt, um dann vielleicht auch widerständige Formen des Erinnerns sichtbar zu machen oder vielleicht sogar entstehen zu lassen. In so einer deutschen, vielleicht auch linken Diskussion um Erinnerungskultur und Kritik an dieser ist ja dein Name schon so ziemlich bekannt irgendwie. Du hast diese drei Essays rausgebracht. Hattest du schon mal irgendwann das Gefühl, dass sich deine Kritik vom deutschen Gedächtnistheater auch irgendwie angeeignet werden könnte?
Also, ich glaube, das passiert die ganze Zeit und das ist auch irgendwie okay. So läuft es mit Denken, dass andere Leute daran weiterdenken und damit machen, was sie wollen. Und es gibt, also es findet wirklich auf sehr vielen Ebenen statt. Ich habe damals Desintegriert euch als Essay geschrieben, eigentlich als Nachklapp für eine Theaterarbeit, die wir 2016 im Gorki-Theater gemacht hatten mit dem Titel Desintegrationstheater. Hatten damals das Buch, oder ich habe das Buch geschrieben, weil die Intendantin des Gorki-Theaters, Charmin Langhoff, diesen Titel genommen hat, um ihr eigenes Programm Herbstsalon zu benennen. Und ich hatte den Eindruck, okay, jetzt sozusagen entgleitet uns dieses Konzept und ich schreibe jetzt nochmal diesen Essayband, um zu sagen, wie wir es gemeint haben. Und ich glaube, so ist es vielleicht mit politischer Arbeit. Man gibt Impulse rein und schaut, was Leute damit machen. Ich bin manchmal überrascht davon, dass Leute immer noch nicht verstanden haben, dass das ein linkes Konzept ist. Also ich bin wirklich, also manchmal fragen mich Leute so ein bisschen schockiert, ob das links ist. Ich denke mir so, ich weiß nicht, wie deutlich ich das jetzt noch sagen soll. Ja? Also das heißt, Leute operieren manchmal mit meinen Modellen, um Dinge zu tun, die absolut widersprüchlich dazu sind. Also sie benutzen diese Kritik an, Juden müssen immer nur eine bestimmte Rolle spielen, um dann nur über Antisemitismus zu reden. Und ich denke so, was genau ist vorbeigegangen an euch so? Oder auch Leute fragen mich an, um über, was weiß ich, bestimmte Themen, vor allem Antisemitismus auch wieder zu reden. Und ich sage so, aber ich habe doch jetzt drei Bücher darüber geschrieben, warum ich darüber nicht reden möchte, so. Also ich finde so, manchmal ist es irgendwie wie ein Missverständnis und ich frage mich manchmal, was genau die Leute mitnehmen von den Büchern. Und gleichzeitig bin ich ja auch viel unterwegs und habe überraschend für mich tatsächlich vielleicht aus einer Berliner Arroganz, vielleicht auch aus einer Angst und aus einer Einsamkeit und aus einem fehlenden Weltvertrauen heraus eine Überraschung, dass ich überall in Deutschland auf Akteure, auf Leute, auf Publikum treffe, die irgendwie super bewegt und die genau das trifft und genau an dem Punkt ihnen irgendwie hilft, weiterzudenken, wo sie gerade sind. Und ich glaube, das ist was gerade jetzt extrem wichtig ist, dass wir nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sind und sozusagen Angst haben vor den Zahlen, sondern dass wir auch ein bisschen selber Schlange werden und uns so ein bisschen auch zusammenschließen und sagen, und selbst wenn wir uns das alles jetzt wieder in Richtung, sozusagen diese Gesellschaft wieder nach Richtung rechts entgleitet, dann lass uns wenigstens zusammen verlieren. Und ich glaube, dieses Wort von zusammen, dieses Zusammenverlieren, das scheint mir extrem wichtig zu sein, gerade jetzt, dass wir das zusammen machen und nicht einzeln.
Neue Erinnerungskultur, neue Erinnerungspraxis, Antifa, Zusammenschluss, Widerständigkeit. Du hast noch ein Kapitel mitgebracht.
True. Genau, ich lese euch noch einen kleinen Teil vor, der so ein bisschen ein, ich weiß nicht, vielleicht ein poetischer Teil ist, wo es um die Frage geht, was müsste man eigentlich tun, um die ganze Sache ein bisschen anders anzugehen. Und der geht so. Das Kapitel heißt Das Problem mit den Dingen, die nicht geschehen sind. Nachdem ich mich mit den Dingen beschäftigt habe, die man unbedingt sehen wollte, auch wenn sie gar nicht da waren, oder die man vergessen und isolieren musste, um weiterzumachen, möchte ich auch danach fragen, welche Dinge nicht stattgefunden haben, obwohl sie hätten stattfinden sollen. Eine der Besonderheiten der deutschen Erinnerungskultur besteht nämlich darin, auf der symbolischen Ebene etwas zu behaupten, was dann auf faktischer Ebene keine Entsprechung hat. Achim Dörfers bereits erwähntes Buch »Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen« etwa verweist im Untertitel nicht zufällig auf das Märchen der deutsch-jüdischen Versöhnung, dem es das Versagen der deutschen Justiz nach 1945 gegenüberstellt. Ich habe in den vorhergehenden Kapiteln immer wieder gezeigt, dass dieses Märchen die Grundlage des Versöhnungstheaters bildet, eine Wiedergutwerdung ohne Wiedergutmachung. Und ich meine, auch Theater, Literatur und Ausstellungen haben Teil an dieser Entwicklung. Nehmen wir beispielsweise die Erinnerung an die drei Auschwitz-Prozesse, die von 1963 bis 1968 vor dem Schwurgericht in Frankfurt am Main stattfanden. Die Prozesse wurden schnell zum Bezugspunkt für künstlerische Arbeiten, wobei die bekannteste Arbeit sicherlich das 1965 uraufgeführte Stück »Die Ermittlung« von Peter Weiß ist. Bei dem Theaterstück handelt es sich um eine Arbeit des dokumentarischen Theaters, dem es um eine bewusst reduzierte und weitgehend präzise Nachbildung einer Gerichtsszene geht, ergänzt um einige wenige, dafür aber umso wirksamere Verfremdungseffekte. Das Stück war bei Erscheinen umstritten, wurde in den folgenden Jahrzehnten aber zu einem wichtigen Bezugspunkt einer Erinnerungsarbeit mit den Mitteln des Theaters. Weiß ging es damals um Universalisierung, was eine wichtige Neuerung im Theater bedeutete. Heute würde man das Wort Juden wohl nicht mehr vermeiden, wenn man einen Auschwitz-Prozess dokumentarisch auf die Bühne bringt. Mich interessiert hier weniger eine Kritik des Stücks selbst als die Frage, welche Wirkung es eigentlich hat, wenn es etwa im Rahmen der Jahrestage von Auschwitz-Prozessen und anderen Strafverfahren auf dem Spielplan steht. Denn mir scheint, die Erinnerung an Dinge, die passiert sind, bedeutet fast schon zwangsläufig eine Überbetonung der rechtlichen Aufarbeitung, von der wir doch wissen, dass sie bis auf wenige Ausnahmen niemals stattgefunden hat. Erinnern wir angesichts dieser Geschichte ausgebliebener Strafverfolgung immer wieder an die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt, die Nürnberger Prozesse oder andere große Verfahren, dann erzeugt das den Eindruck, dass eine Aufarbeitung und Entschädigung auf juristischer Ebene umfassend geschah. Und das ist genau die Geschichte, die sich die deutsche Gesellschaft so gern erzählt. Das dokumentarische Theater hat seinen Anteil an der Erzeugung des neuen deutschen Selbstbildes, selbst wenn es das gar nicht beabsichtigt. Für die Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie, die vom März bis Oktober 2022 im Jüdischen Museum Frankfurt am Main stattfand, und die ich gemeinsam mit Miriam Wenzel, Erik Riedel und Janis Lutz kuratierte, sammelten wir Aussagen von Menschen, die die Shoah nicht überlebten und die in Briefen verschickt, in Flaschen versteckt, an Wände oder in Objekte gekratzt worden waren. Ein Beispiel für viele ist der Abschiedsbrief von Salomea Ochs vom 26. April 1943, einer Musiklehrerin aus Tarnopol. Hier heißt es am Ende: Es ist nicht leicht, Abschied für immer zu nehmen, aber wir gehen schon lachend in den Tod. Lebt wohl, lasset es euch recht gut gehen und wenn ihr könnt, dann nehmt einst Rache. Das ist nur eine von vielen Nachrichten, die eine Haltung der Unversöhnlichkeit vermitteln, auf die ich schon am Anfang dieses Buches verwiesen habe. Ein weiteres Zeugnis dafür ist ein Artikel, den der tschechische Schriftsteller Johannes Urzidil am 28. November 1941 in der deutschsprachigen Zeitung Aufbau veröffentlichte, die in New York erscheint. Der Leser fragt, wie soll das alles überhaupt jemals wieder gut werden? Die Antwort lautet, soll gar nicht gut werden. Der Schlagschatten der Untaten des deutschen Nationalsozialismus soll aus dem Bilde der Weltgeschichte nicht weichen, es soll nicht von falschen Lichtern verbrämt oder übertüncht werden. Aber was denn mit Anne Frank, könnten Sie jetzt fragen und einwerfen, dass nicht alle Shoah-Opfer so unversöhnlich waren. Handelt es sich bei Anne Frank nicht um die prominenteste jüdische Stimme der Shoah überhaupt, die sich bekannterweise erst in Amsterdam versteckte, dann im Konzentrationslager ermordet wurde und als ein exemplarisches Beispiel eines versöhnlichen Opfers gilt? Als Beleg wird nicht selten folgender Auszug aus ihrem Tagebuch vom 14. Juli 1944 angeführt, in der es unter anderem heißt: Es ist ein Wunder, dass ich all meine Hoffnungen noch nicht aufgegeben habe, denn sie erscheinen absurd und unerfüllbar. Doch ich halte daran fest, trotz allem, weil ich noch stets an das Gute im Menschen glaube. Ich bin versucht, mit Dara Horn, Autorin des bereits erwähnten Buches People Love Dead Jews, zu fragen, ob Frank an diesem Glauben auch dann noch festhielt, als sie verraten und nach Bergen-Belsen deportiert wurde. Selbstverständlich können wir diese Frage nicht beantworten, denn die Dokumente, die wir haben, enden mit dem Verrat von Franks Versteck. Relevant ist sie trotzdem, gerade wenn wir über die Möglichkeiten und Grenzen der dokumentarischen Methode und des Zeitzeuginnenberichts nachdenken. Die MacherInnen der Fischer Tagebuchausgabe in meinem Regal jedenfalls schienen so begeistert von dem Satz »Ich glaube an das Gute im Menschen«, dass sie ihn auf das Cover druckten. Und das ist doch bemerkenswert für ein Tagebuch, das von einer jungen Frau verfasst wurde, die am Ende ein Opfer von der Vernichtungswut der Nationalsozialistinnen wurde. Hier müsste eine andere Sprache ansetzen, eine, die von einer unversöhnlichen Anne Frank erzählt, von der Verzweiflung, die sie überkommen haben mag, als das Gute, an das sie glaubte, nicht bei den Verrätern ihres Verstecks, nicht beim Bahnpersonal der Deportationszüge, nicht bei der holländischen und deutschen Bürokratie und auch nicht bei den deutschen Wachmannschaften und ihren Hilfstruppen in den KZs zu finden war, in die sie deportiert wurde. Was würde es bedeuten, sich Anne Frank als einen unversöhnlichen Menschen zu denken, einen, der Deutschland und Europa sein Versöhnungstheater um die Ohren gehauen hätte? Und das wäre erst der Auftakt. Denn diese Sprache würde auch von den Auschwitz-Prozessen berichten, die niemals stattgefunden haben. Prozesse gegen diejenigen, die die Verstecke der Juden und Jüdinnen verrieten, die sich an ihrem Eigentum bereicherten, die in ihren Wohnungen zogen, ihre Firmen übernahmen, ihre Gedanken als die eigenen ausgaben. Es wäre eine Sprache, die den Kindern von Überlebenden der Shoah erlaubte, von ihren Eltern und der sie umgebenden westdeutschen Gesellschaft zu erzählen, ihrer Trauer, Wut und Enttäuschung über die Erinnerungsgesten zweier Gesellschaften, auf die nichts folgte, was sie hätten ernst nehmen können, keine Konkretisierung, keine Verantwortung, keine Rücknahme der Amnesien für Verbrechen während der Nazizeit. Einer ostdeutschen Gesellschaft, die sich für den eigenen Antifaschismus und die eigene Aufarbeitung auf die Schultern klopfte, während sie die Nazis und den Antisemitismus immer nur bei den anderen verortete und die Gewalt und Denkweisen nicht weiter bearbeitete, die das alles möglich gemacht hatten. Eine Sprache, in der Raum wäre für Untröstlichkeit und Unversöhnlichkeit. Eine Sprache, die nicht lange gefackelt hätte, eine, die eine Sammlung für Raubkunst eröffnet und sie Rothschild-Forum nennt. Eine Sprache, mit der man an die Türen von ganz gewöhnlichen Deutschen klopft und sagt, ihr habt 20 Minuten und ihr könnt mitnehmen, was in eure Arme passt. Eine Sprache, die die Dauerleihgabe von Anne Frank widerruft, so war das nicht gedacht und darum wollen wir sie zurück. Eine Sprache, die in die Museen einbricht und all die Koffer aus all Vitrinen dieses Landes zurückholt als Zeichen der Läuterung, die zum ersten Mal erfolgreich gewesen sein wird, weil sie Schmerzen verursacht, weil sie eine Leere hinterlässt, weil sie euch wirklich etwas kostet. Die Jahrzehnte seit der Vereinigung der beiden Deutschlande haben gezeigt, dass man lieber noch 20 Denkmäler für die ermordeten Juden und Jüdinnen Europas baut, als die TäterInnen zur Rechenschaft zu ziehen und die Betroffenen für ihr Leid und ihre Verluste zu entschädigen. Eine Sprache, die keine Versöhnungstheater baut, keine Gebete, keine Stolpersteine, keine Mahnmale, die die Umschriften für das Kaddisch austeilt, die ein Parabiner schickt, ein paar traurige Klezmariks, damit die deutsche Gesellschaft betrauern kann, was sie niemals hatte. Eine Sprache für einen Davidstern auf dem Stadtschloss. Seit einiger Zeit organisiere ich gemeinsam mit meinem Kollegen Aladin Elmar Falani eine Diskussionsrunde, die alljährlich um den 24. Dezember gesendet wird, halb Weihnachtsersatzprogramm, halb Jahresrückblick. 2021 fragte mich eine unserer Gäste, ob es mir etwa egal sei, wo ich beerdigt würde. Später dachte ich, ich hätte antworten können. Die letzten zwei Generationen meiner jüdischen Familie sind nicht auf einem jüdischen Friedhof beerdigt worden. Die einen, weil sie erschossen, vergast oder verbrannt wurden, die anderen, weil sie Kommunisten waren und mit dem religiösen Judentum nichts zu tun haben wollten. Die dritten, weil die Gemeinde kein Zuhause für sie wurde. Mag sein, dass der Glaube für den nichtjüdischen Teil meiner Familie ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Rolle mehr gespielt hat. Ich weiß es nicht. Ich hätte antworten können, dass ich mal ein Gedicht geschrieben habe, das endete mit der Strophe: Den Talit brauche ich nicht. Meine Familie hat gelernt, nackt zu sterben. Da ist ein Schmerz, für den keine und keiner aus dem jüdischen Teil meiner Familie eine Sprache hat. Eine Verzweiflung, eine Unruhe, eine Untröstlichkeit, ein Gefühl, von allen alleingelassen worden zu sein, das einfach nicht weggehen will. In den vergangenen Jahren habe ich gemeinsam mit meinen FreundInnen immer wieder versucht, mich diesem Gefühl aus unterschiedlichen Richtungen zu nähern. Im Theater, bei den radikalen jüdischen Kulturtagen, beim Desintegrationskongress oder den Tagen der jüdisch-muslimischen Leitkultur. In filmischen Arbeiten wie unserem jüdischen Fake-News-Kanal Jews News Today oder den Arbeiten von Daniel Laufer für die Rache-Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt am Main. In Gedichtbänden und Essays, in Reden und Gesprächsrunden, in der bereits erwähnten Ausstellung zur Kulturgeschichte jüdischer Rache. Wir haben dabei gewohnte Geschichten anders und andere Geschichten das erste Mal erzählt. Und das war auch als eine Intervention in einen Raum gedacht, der vermeintlich schon immer gewusst hat, dass Juden und Jüdinnen die sind, die man umgebracht hatte. Religiös, konservativ und zerbrechlich wie Porzellan. Stella Leders 2021 erschienenes Memoir »Meine Mutter, der Mann im Garten und die Rechten« erzählt eine jüdische Geschichte über die Shoah, die DDR und ein Aufwachsen in der westdeutschen Provinz in den 90er Jahren. Stella beschreibt, wie ihre Mutter als Tochter des jüdischen Autors Stefan Hermlin und einer antisemitischen Mutter aufwuchs, die sich eine Überlebensstrategie zurechtlegte, die nicht spurlos an Leder vorbeiging. Und so lautet der erste Satz ihres Buches: Als Kind hatte ich Angst, meine Mutter könnte sich das Leben nehmen, und so nahm ich mir vor, immer zu lächeln, um sie am Leben zu halten. Die Nachkommen der Überlebenden legen sich solche Strategien zurecht, um mit dieser immensen Verantwortung umzugehen, der Wachsamkeit, der Wut, der Untröstlichkeit und der Angst ihrer Eltern. Nicht selten wirken diese Strategien eigenartig, weil die Außenwelt sie nicht nachvollziehen kann. Aber das liegt nicht an uns, sondern an einem Land, das bis heute keine Sprache gefunden hat dafür, dass die Vergangenheit nun einmal passiert ist, wie sie passierte. Was nicht bedeutet, dass es diese Sprache nicht bereits gäbe. Sie sickert durch die Risse und Lücken der Erinnerungskultur. Und wenn man ihrer Spur folgt, findet man eine andere Geschichte.
Vielen Dank, Max. Ich würde jetzt das Fragen dem Publikum überlassen, wenn ihr Fragen habt.
Ja, vielen Dank für deine Ausführungen und für das Lesen. Ich hätte eine kurze Frage, und zwar: In der Politikwissenschaft wurde bis 2015, 14 bis in Erfolgen der AfD gesagt, die Erinnerungskultur ist das, was uns eine extrem rechte Partei, eine rechtsradikale Partei in den Parlamenten erspart. Dieses WählerInnenpotenzial von 20%, davon wissen wir schon lange, dass es eben diese Menschen in Deutschland gibt mit einem geschlossenen rechtsradikalen Weltbild. Die haben nur nicht rechtsextrem gewählt bis 2014, 15. Was ist deiner Meinung nach, ist da passiert? Was hat sich verändert, als dass diese Erinnerungskultur, die da bis dahin dafür quasi galt als Schutzschild, dann irgendwie aufgehört hat zu existieren?
Vielen Dank. Also erstmal kann man, glaube ich, fragen, ob diese These überhaupt gestimmt hat. Also ich habe auch Politik studiert, also ich glaube, dass man in der Politikwissenschaft, ja, man hat auch lange Zeit vom sekundären Antisemitismus geredet und gesagt, nach 45 gibt es den klassischen Antisemitismus eigentlich nicht mehr, sondern ein Schuldabwehr-Antisemitismus, der immer sagt, die Juden führen dazu, dass wir uns immer noch schuldig führen, und deswegen gibt es immer noch keine Normalität in Deutschland, die wollen da nur Profit draus schlagen und so weiter und so fort. Und auch da, glaube ich, hat uns nicht nur Ungarn, sondern mittlerweile ja auch Deutschland wieder eines Besseren belehrt. Es gibt nicht nur einen sekundären, es gibt auch einen ganz starken primären Antisemitismus, der einfach weiterhin aktiv ist. Ich glaube, man müsste nochmal wie eine vergleichende Studie machen dazu, was die CDU in den 70er, 80er, 90er Jahren eigentlich gewesen ist. Weil ich glaube, dass ein Bundeskanzler wie Helmut Kohl, der Gräber von SS-Soldaten besucht und so weiter, viel von diesen rechtsextremen Positionen auf sozusagen gebündelt hat und dass wir auch, wenn wir uns die westdeutsche Politik anschauen, selbst bei einem SPDler wie Willy Brandt sehen, dass da eine aktive Einbindung der alten Nazis stattfindet. Also dass sozusagen der Preis, den diese Gesellschaft gezahlt hat, um den sozusagen das Nicht-Wählen von rechtsextremen Parteien eigentlich die Nichtaufarbeitung gewesen ist. Das heißt, das ist alles schief. Diese Erzählung der positiven Erinnerungskultur ist bereits völlig schief. Man müsste eigentlich sagen, bis zu diesem Zeitpunkt hat für die Rechtsextremen, für diese 20% der Deal funktioniert, dass sie nicht vors Gericht gezerrt werden. Und ich glaube, das ist was, was mittlerweile so nicht mehr funktioniert, weil die Nazis jetzt mittlerweile alle nicht mehr schuldfähig sind oder tot. Also ich würde sagen, die Leute haben jetzt einfach keinen Schiss mehr, weil der Punkt, an dem sie verantwortlich gemacht werden können für Taten in der Vergangenheit, überschritten ist. Ich glaube, also ich würde es anders ordnen. Ich würde einfach diese Grunderzählung der Erinnerungskultur, die irgendwas verhindert hat, erstmal nochmal neu befragen und sagen, möglicherweise war das ein viel größerer integrativer Faktor für die alten Nazis, als man in so einem westdeutschen, auch linken und übrigens auch sehr ostdeutschen Selbstbild als Antifaschisten sich selber eingestehen möchte.
Hi, danke für deine Beiträge. Hast du Ideen, wie man diese aktivistische und widerständige Erinnerungskultur in die Breite der Gesellschaft tragen kann, also die Narrative, die damit verbunden sind und damit vielleicht ein Stück weit diese institutionell verankerte Erinnerungskultur ablösen kann, die ja auch sehr von so einer deutsch-deutschen Perspektive geprägt ist?
Vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, also auch da wieder, ich möchte immer wieder unterstreichen, dass das keine Dinge sind, die ich reingebe, sondern die alle schon passieren. Ja, das sind, ich bündel Dinge in meinen Büchern, ich ordne die vielleicht auch auf eine Weise, aber die sind alle schon da. Und ich glaube, dass wir ja nicht zufällig hier auf der Fusion sind, wir erleben nicht zufällig zentrale Denk- und Weiterdenkräume in Theatern, wir erleben die in Büchern. Ich glaube, dass der Raum der ästhetischen Praxen, der Kultur einer ist, der sicher auch nochmal einen Punkt beschreibt, der nochmal wie einen anderen Teil dieser Gesellschaft markiert, nämlich den der Zivilgesellschaft. Und ich glaube, dass wir mit der Zivilgesellschaft schon immer wieder in der Opposition stehen zu dem, was der Staat tut. Und in dem Buch denke ich auch darüber nach, und das ist vielleicht ein schwieriger Gedanke, aber ich glaube, der ist total wichtig jetzt gerade, wie sehr unsere Fokussierung auf staatliche Repräsentationsprozesse, also wird XY anerkannt, wie sehr die uns auch wie immer wieder dazu führen, mit dem Staat in eine Art Bündnis und eine Art Persönlichkeit einzutreten, bei der man vielleicht sagen muss, je schärfer sich dieser Rechtsdrall fortsetzt, umso mehr muss man in eine Opposition zu diesem Staat treten und sagen, worum es geht, ist, dass Zivilgesellschaft eine Wehrhaftigkeit aufrechterhält, die von Seiten staatlicher Institutionen nur bedingt zu erwarten ist. Und das ist ja auch logisch, weil der Staat genau da Schluss macht, wo es um eine Kritik an den ideologischen Voraussetzungen für den Nationalsozialismus geht, die natürlich auch der Nationalismus gewesen ist. Selbstverständlich hat ein Staat kein Interesse daran, den Nationalismus zu kritisieren, weil darauf basiert dieser Staat bis heute. Das heißt, wir erleben die ganze Zeit eine Entschärfung, eine Domestizierung von den radikalen Kritiken, die aus einer Kritik der Gewalt der Vergangenheit eigentlich resultieren muss. Und zwar eine Kritik der Gewalt der Vergangenheit, die ja nicht in Klammern nur Shoah betrifft, sondern auch sowas wie die Eugenik des 19. Jahrhunderts. Ja, die Vorstellung der Überlegenheit der deutschen Rasse, aber auch der Überlegenheit der deutschen Kultur. Alles Konzepte, die ja bis heute in bestimmten Vorstellungen von Hochkultur, bestimmten Ideen von was der Nationalstaat ist und so weiter fortgeschrieben werden. Also ich glaube, dass es wichtig ist, auch konzeptionell sich ein bisschen abzulösen von dieser Idee des Verbündetseins mit staatlichen Institutionen und stärker darüber nachzudenken, wie eine Widerständigkeit auf zivilgesellschaftlicher Ebene selbstbewusst, nicht als Kritik, sondern sicher als Realisierung auch von dem, was plurale Demokratie bedeutet, zu denken. So, das wäre meine Antwort.
Ja, vielen Dank für deinen ausführlichen Vortrag und die Beiträge, die du gebracht hast. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich hole mal ein Stückchen weiter aus, um zu versuchen, diese Bedenklichkeit in eine Frage zu fassen. Das, was du gesagt hast, hat mich in Teilen erinnert an eine Kritik, die in antideutscher Tradition in den 90er und 2000er Jahren ähnlich formuliert wurde und die sich immer wieder auch gegen Linke gerichtet hat. Und ich habe mich gefragt, in der Arbeit, die du gemacht hast, in den Texten, die du geschrieben hast, welche Rolle würdest du den Linken in diesem Versöhnungstheater zuweisen? Das habe ich mich gefragt. Wenn du so einen Vortrag hier vor der Linken, vor, naja, vielen linken Leuten hältst und da wird dann geklatscht, da ist man sich einig, dass man die Deutschlandfahne nicht haben will, machen wir dann jetzt die richtige Erinnerungskultur? Weil es gibt ja in der Linken die Tendenz zu sagen, na, mit dem Nationalstaat wollen wir nichts zu tun haben und mit der richtigen Erinnerungskultur eben auch nicht. Aber was es gibt in der Linken, ist eben auch sowas wie so in den letzten Jahren so rote Gruppen oder zum Teil auch Migrantifa-Gruppen, die sich ja durch ein zum Teil ziemlich wahnsinniges Verhältnis zu Israel auszeichnen, wo Israel als imperialistischer Handlanger im Nahen Osten verstanden wird und eben diese ganze historische Dimension der Bezug zur Shoah völlig ausgeblendet wird. Wenn das so ist, welche Rolle spielt denn dann die Linke in diesem Versöhnungstheater?
Ja, jetzt können wir eigentlich wieder von vorne anfangen, nochmal einen eigenen Abend starten zu der Frage der Linken als eine, also ich muss da, man muss wirklich verschiedene Dinge dazu sagen. Das eine ist, die Linke als Partei ist gerade bei 4%. Ja, das zweite ist, die Linke als eine gesellschaftliche Bewegung ist super diffus. Wie du ja auch gesagt hast, ein extrem breiter Raum von Leuten, die sich irgendwie damit assoziieren. Ich würde sagen, wir haben ein Riesenproblem auch der Vermittlung zwischen den, man kann es eine neue soziale Bewegung, man kann es sagen Anti-Ra und Antidiskriminierungsbewegung, Anti-Antisemitismus und so weiter und so klassischen Räumen linker Ideologiekritik oder so, also was marxistische Linke oder trotzkistische Linke oder wie auch immer man es nennen will. Ich glaube, da stehen wirklich Traditionen erstmal, die laufen zeitgleich mit. Ich hatte gerade ein Gespräch mit dem Jacobin-Magazin, das sind Kollegen, Leute, mit denen ich auch studiert habe zum Teil, und wir haben ein total spannendes Gespräch gehabt im Brechthaus, Literaturforum Brechthaus in Berlin, über die Frage, worauf zielt man eigentlich als eine Linke? Und ich glaube, dass ein Teil der Linken völlig, also in der Tradition legitimiert, völlig klar, was die wollen, auch ich erkenne das auch an, darauf zielen, den Staat, eine Mehrheit zu organisieren in diesem Staat. Und ich glaube aber, dass man, wenn man eine Mehrheit organisieren will, natürlich unter Umständen bei Wagenknecht rauskommt. Also eine Mehrheit organisierst du in einem rechten Staat natürlich oder in einer Bevölkerung, die immer rechter wird, auch indem du rechte Positionen einnimmst. Ist ja logisch irgendwie auch. Und ich würde sagen, die Tradition, aus der ich denke, und die manche Linke sagen es nicht links, womit es eine sehr linke Position ist, ist, dass ich sagen würde, ich denke aus einer Tradition von Menschen, die nie darauf hoffen konnten, eine Mehrheit zu organisieren. Nie. Juden haben nie darauf hoffen können, außer in der Wahnvorstellung der Antisemiten eine Mehrheit zu organisieren in diesem Land. Immer ging es darum, Widerständigkeit, Räume der Autonomie, Räume der Agency, der Handlungsmacht zu definieren. Und das Interessante ist, dass das geklappt hat. Und ich würde vielleicht dieses Minoritäre nochmal stark machen wollen und sagen, es gibt in Deutschland in Bezug auf eine deutsche Gegenwart und Vergangenheit Strategien des Widerstehens und des Überlebens, an die es sich lohnt anzuknüpfen und über die es sich lohnt nachzudenken, gerade wenn diese Machtoption, diese Mehrheitsoption nicht mehr da ist. Weil die größte Gefahr ist, dass wir wie den Mut verlieren und BWL studieren. Ja, ich weiß, ist schwierig für manche. Ich meine es nicht böse, das wisst ihr. Nur als Punchline. Die andere Frage, die du angesprochen hast in Bezug auf diese Israel-Geschichte, ich rede nicht über Israel, genau wie ich nicht über Antisemitismus rede auf Panels. Mit meinen Freunden rede ich schon über beides. Und ich will einfach nur einen Appell vielleicht formulieren, den ich von Hengame Yagobifara übernommen habe und den ich sehr, sehr gut finde. Und der ist, don't Middle Easternize everything. Es geht nicht darum. In den allermeisten Fällen geht es nicht um dieses Thema. Es gibt Räume, in denen können wir uns über dieses Thema die Köpfe einschlagen, und es gibt Räume, in denen müssen wir lernen, nicht über dieses Thema zu reden und nicht permanent von diesem Thema uns alles zerschießen zu lassen. So. Ich finde das einfach eine fruchtlose Art, sich permanent den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich stehe dazu, ich habe keine Lust dazu, Position zu beziehen, und ich glaube, es würde gut tun, würde man diese Dinge vielleicht ausklammern bei der Frage, wie man diese deutsche Gesellschaft anders ordnen, anders machen, Machtkritik formulieren kann und so weiter und so fort. Das vielleicht als meine 50 Cent.
Moin. Du meintest ja gerade, dass eine Versteifung auf staatliche Anerkennung im aktuellen System stattfindet.
Kannst du kurz die Hand heben? Ich weiß nicht, wer redet gerade.
Ich hier hinten, wirklich weit hinten.
Ah, da, okay, alles klar, danke dir. Alright, weil es kommt einfach von überall die Stimme. Danke.
Dennoch geht es ja darum, Dinge aufzuarbeiten und TäterInnen zur Verantwortung zu ziehen. Mich würde interessieren, in einer Gesellschaft, in der wir teilweise in verschiedenen Realitäten denken, Stichwort QuerdenkerInnen, Fake News, etc., wie sollte man idealerweise TäterInnen zur Verantwortung ziehen? Gerichtsprozesse und fertig? Wie kann ein Umgang mit diesen Teilen in der Gesellschaft zielführend sein?
Absolut stimme ich dir zu, dass das also sollte das Ziel sein, dass die Leute zur Rechenschaft gezogen werden, und gleichzeitig sehen wir ja eine Realität, in der das einfach nicht passiert, oder? Also, und das finde ich insbesondere bemerkenswert, wenn es um
die Frage war ja. Wie zur Verantwortung ziehen? Also nicht nur das zur Verantwortung ziehen, sondern wie? Gerichtsprozess und fertig, Gefängnis? Oder wie gehen wir mit diesen Teilen um?
Also ich fände Gerichtsprozesse und Gefängnis fertig schon mal nicht schlecht, ehrlich gesagt. Auch wenn das vielleicht ganz schön viel Gefängnis bedeuten würde. Ich glaube, die Frage, und ich muss das so ein bisschen verschlenkert beantworten jetzt, ist doch, was wird in dieser Gesellschaft als Ausnahme und was als Regel verstanden? Also sprich, solange diese Gesellschaft auch medial Dinge wie den NSU oder vielleicht am besten als Beispiel diese Geschichte mit der Verschwörung der Reichsbürger Ende letzten Jahres als lächerlichen Fall einer völlig unrealistischen Vorstellung von Übernahme des Staates versteht, wohlgemerkt eine der eigentlich die größte Verschwörung, die es jemals gegen den deutschen Staat seit 1945 gegeben hat, und dann zwei Wochen später eine Kampagne fährt, die 2,5 Wochen aus allen Rohren gegen irgendwelche, weiß nicht, paar Dutzend Leute in Südneukölln läuft, über die Frage, ob die ganzen MigrantInnen in Anführungsstrichen nicht ordentlich integriert sind. So lange haben wir ein so fundamentales Problem in der Wahrnehmung, was diese Gesellschaft bedroht und was die Gesellschaft quasi gar nicht als Kontinuität wahrnehmen möchte. Und das Gleiche gilt übrigens für diese 20% WählerInnen, bei der es ja auch überhaupt, man redet über alles Mögliche, man redet über sowas wie, was weiß ich, kommt der Bus zu selten oder haben wir zu viel gegendert oder ist das Heizgesetz oder so, aber worüber wir nicht reden, ist Kontinuitäten rechter Ideologie. Und solange diese Gesellschaft in der Fläche strukturell keinen Bock hat, diese Kontinuitäten zu thematisieren, solange ist die Bearbeitung und Aufarbeitung der Grundlagen, auf denen diese Art von Gewalt entsteht, unmöglich. Das heißt, ich glaube, auch da wieder, wenn man das nicht als Mehrheit denkt, sondern eher als Frage, was können wir in unseren kleinen Räumen, in dem, was wir machen, tun, dann würde ich sagen, geht in einen Diskurs, geht vielleicht auch in Konflikt und stellt in Frage diese Erzählung der Gutwerdung, die ja immer auch eine Erzählung der eigenen Gutwerdung ist, und probiert die Leute stärker in diese Komplizenschaft, in diese Teilhabe an den Gewalt- und Diskriminierungsstrukturen, Ausbeutungsstrukturen mit reinzuholen. Das ist sozusagen auf, sagen wir mal, gesellschaftlicher Ebene scheint mir das eine ganz zentrale Geschichte, gerade wenn die Gerichte nicht die Aufgabe erfüllen, für die sie eigentlich existieren.
Ja, hallo. Meine Frage bezieht sich auch ein bisschen auf die Einleitung in Bezug auf das deutsche Verhältnis zur Bundeswehr und diese Rede von Olaf Scholz. Inwiefern bedingt dann irgendwie auch dieses, also ein nationales Verhältnis zur Bundeswehr, zu einer deutschen Streitkraft irgendwie das Versöhnungstheater, wie Sie es nennen, aber vielmehr auch die Aufarbeitung bezüglich Straftaten der Wehrmacht und wie das so ein bisschen, fast übergeht in die Gründung der Bundeswehr, nur um historische Events zu nennen, sowas wie Himmelroter Denkschrift, die aktuell immer noch von der Bundeswehr abgefeiert werden, als wäre es die Errungenschaft schlechthin. Wiefern bedingt sowas eventuell auch, wenn man es weiterdenkt, das Versöhnungstheater, weil dann irgendwie in diesen Reden auch wieder ein gutes Verhältnis zur Bundeswehr hergestellt werden soll oder zum nationalen Gedächtnis?
Dankeschön. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das Ganze ist doch schon eng verknüpft mit dem Versöhnungstheater, mit dieser Idee der eigenen Gutwerdung, und zwar schon an dem Punkt, wo die Bundeswehr sich selber gar nicht mehr in einer problematischen Folgelinie sieht. Ne, die schalten vor, glaube ich, 4 Jahren war das eine Kampagne, die hieß Gas, Wasser, Schießen. Ja, jetzt haben sie gerade eine Kampagne gefahren, die heißt, was gilt es, wenn wir wieder Stärke zeigen müssen. Also sozusagen die Bundeswehr kokettiert mit sozusagen Metaphern, die bei vielen Menschen Assoziationen mit dem Nationalsozialismus und der Wehrmacht aufrufen, und die Leute sagen die ganze Zeit, hey, 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 da habt ihr uns völlig falsch verstanden und so. Das ist gesellschaftliches Gaslighting, würde ich sagen. Das ist der Versuch, die Leute abzulenken von dem, was eigentlich oder was sozusagen auch als Kontinuität existiert. Und wenn wir eine Situation haben, in der in der Bundeswehr ja monatlich, wöchentlich irgendwelche Nazi-Chats auffliegen oder Sprengstoff verschwindet oder meine Lieblingsgeschichte in Bayern, so ein Offizier sagt, okay, hier sind Waffen verschwunden, hier ist eine Kiste, da macht mal alle Waffen rein, die ihr genommen habt, dann werdet ihr nicht bestraft, dann kommen am Ende mehr Waffen zurück, als man vermisst hat. Solange ist es doch ein absoluter Irrsinn, dieser Institution 100 Milliarden zu geben, ohne gleichzeitig eine grundlegende Analyse und Befragung durchzuführen, wo diese gewaltvollen, umstürzlerischen, antidemokratischen Elemente existieren. Und ich glaube, dass man das nicht als eine Gefahr wahrnimmt, das ist Teil des Versöhnungstheaters, dass man glaubt, die Gefahr, die droht von woanders, weil wir haben das ja alles bearbeitet, und wenn es rechtsradikale, antidemokratische Strömungen in der Bundeswehr oder eine Verschwörung gegen den Staat gibt, ist das die Ausnahme. Diese Idee der Ausnahme ist eine, auf die würde ich wirklich mehr achten, weil ich glaube, daran äußert sich so eine Art Selbstverortung in der Gegenwart, von der man immer glaubt, dass diese Art von Vergangenheit vorbei ist. Und dass die nicht vorbei ist, glaube ich, dafür gibt es so viele sich eigentlich aufdrängende Belege und Evidenzen, dass ich sagen würde, da ehrlich gesagt, da ist dieses ganze Verhältnis von SPD zur Bundeswehr, von der Standing Ovation im Bundestag bereits Ausdruck vom Versöhnungstheater.
Ich würde mal sagen, eine Frage noch und dann würden wir langsam so zum Ende kommen. Oder wenn ihr
zwei. Ihr sitzt ja direkt okay, beieinander, ja, zwei Fragen.
Ja, aber das ist doch ein Knackpunkt. Also wie erklärst du dir diese eigenartige Schieflage, hast du es vorhin genannt? Also glaubst du wirklich, es ist Überzeugung oder ist es nach wie vor Abwehr? Also mich interessiert die psychologische Ebene sozusagen. Ja. Genau, also psychologisch würde ich sagen, ist ja, da ist offensichtlich, ist es Abwehr, Abspaltung, Verdrängung. Genau. Genau, verbindet sich vielleicht mit der Frage, es geht ja darum, das nicht recht, also das, was nicht zu rechtfertigen ist, sozusagen erklärbar zu machen. Und ich glaube, da ist ein Knackpunkt sozusagen im Feinstofflichen. Und das ist mir auch aufgefallen, du warst, also bei die Empörung und die Fassungslosigkeit, die du geäußert hast, ist super, ne? Und es geht, genau, aber ja, und dann ist mir aber aufgefallen, du bist dann sozusagen auf die psychologische Ebene gegangen, in der Perspektive deiner Familie. Und jetzt ist sozusagen die Frage, wie geht es, sich dieser Schuld zu stellen, auf einer Individualebene tatsächlich. Und aber genau, ja.
Ich würde sammeln, ich würde noch die zweite Frage einfach nehmen und dann mache ich eine abschließende Antwort. Vielen, vielen Dank.
Meine Frage wäre eigentlich, oder wie du das siehst, dass es auch jüdische SchriftstellerInnen gibt, die eher darauf hinweisen, sich weniger so in Demut zu bewegen der Vergangenheit gegenüber und weniger auf das Negative zu fixieren, sondern eher insoweit in Interaktion treten soll, dass man positives jüdisches Leben heute supportet und dass das eine bessere Art und Weise das Einstehen, Ally sein für jüdische Personen wäre in dem Sinne. Also, dass es eben nichts bringt, wenn Nazis verkloppt werden, weil dadurch nur wieder eine Straftat entsteht, weil danach hat im Grunde niemand gefragt von jüdischen Personen, sondern dass man sich eher jüdischem Leben zuwenden soll und sehen soll, okay, wo ist das in Deutschland und wie können wir euch supporten, sozusagen.
Dankeschön. Ja, danke für die schönen letzten Fragen. Zur Psychologie, ich glaube, dass darüber schreibe ich tatsächlich auch immer wieder. Ich finde, Psychologisieren ist so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, man kann sehr gut an den Dingen, die passieren, ablesen, was die Leute machen wollen. Man muss es nicht in so eine Art psychoanalytische oder psychologische Tiefenstruktur hineindenken, um zu verstehen, was die Leute sich wünschen. Und ich glaube, dass dieser Begriff des Wunsches oder ich würde sagen des Begehrens absolut zentral ist, um zu verstehen, was da passiert. Es gibt ja diese Redewendung, hier ist der Wunsch der Vater des Gedankens, glaube ich. Und ich würde sagen, die Art und Weise, wie sich in der Erinnerungskultur die symbolische Ebene ziemlich bald entkoppelt von der realen, also wie man ziemlich bald anfängt, eine gute Story zu erzählen, ohne die Handlung zu vollziehen, die zu vollziehen wären, die, glaube ich, entspricht genau dieser Entkopplung. Also ab der 68er-Generation hat man einfach Bock, wieder gut zu werden. Und das ist auch eine tragische Story, weil dieses Wiedergutwerden ja am Anfang mit einer Übernahme von Verantwortung einhergeht. Es gibt so eine Szene bei Fear and Loathing in Las Vegas, den ihr vielleicht kennt, so ein Drogenfilm. Da sitzt der Gonzo-Journalist an der Schreibmaschine und sagt, die 68er-Generation, die hat sich als Welle aufgetürmt und irgendwann gebrochen und ist dann zurückgerollt ins Meer. Und dieses Zurückrollen ins Meer ist bei Fear and Loathing sozusagen der Drogensumpf. Und ich glaube, in Bezug auf die 68er-Bewegung ist es ab den 90er-Jahren die neu entdeckte Liebe und der neu entdeckte Stolz auf die Nation. Das sozusagen ist eine fast schon dramatische Verschiebung von dem, was ursprünglich mal von manchen von euren Eltern vielleicht angedacht war, als Kritik und Neuordnung der Gesellschaft, bei der am Ende sowas rauskommt, wie jetzt können wir wieder ein entkrampftes, positives Verhältnis zur Nation haben. Das ist, glaube ich, die Tiefenstruktur des Begehrens, die, und das ist entscheidend, jüdische Position fast notwendigerweise ausschließen muss. Und das ist sozusagen, außer die sozusagen diesem Klischee, dieser Hoffnung auf die guten Juden entsprechen. Und das ist wirklich tragisch, weil hier vordergründig behauptet wird, man macht die Aufarbeitung für die Juden, ja, aber hintergründig natürlich erfüllt man vor allem sein eigenes Begehren. Das vielleicht als so eine mögliche von vielen möglichen Antworten dazu. Das zweite ist das von Juden, jüdisches Leben in der Gegenwart wahrnehmen oder Nazis verprügeln. Das würde ich nicht gegeneinander ausspielen, ehrlich gesagt. Warum? Das sind doch zwei völlig, also ich würde sagen, das findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Ich habe ein Kapitel und das ist tatsächlich eine Frage, mit der ich euch vielleicht jetzt auch so wie entlasse, auch wenn ihr da, glaube ich, nach dem Festival eher drüber nachdenken solltet, nämlich die Frage, auf welche Weise reproduziert die Erinnerung an die Shoah und die Opfer der Shoah als die Juden fast notwendigerweise eine Kategorie, die von den Nazis erzeugt worden ist. Also gibt es nicht bis 1933 eine Gegenwart von Menschen, die unter anderem jüdisch sind, die sich selbst als deutsch wahrnehmen, die das für die völlig konfliktfrei erstmal funktioniert? Und ist diese Idee, die bei Richard von Weizsäcker als wir müssen uns den Juden zuliebe erinnern formuliert wird, eine, die diese Unterscheidung zwischen einer jüdischen Seite, den Juden zuliebe, und einer nichtjüdischen deutschen Wir reproduziert? Und wie schaffen wir und wie schaffen wir das eigentlich in der Gegenwart, den Blick freizuhalten für die radikale Vielfalt jüdischer Existenz, jüdischer Lebendigkeit, würde ich es nennen, ohne die Vereinheitlichung von Menschen zu vergessen oder nicht zu erinnern, die ja teilweise selber von sich gar nicht mehr gesagt hätten, dass sie Juden waren, aber als Juden umgebracht wurden. Das ist super schwierig und ich weiß auch nicht genau, wie man es macht, aber es scheint mir absolut entscheidend dafür, dass man in der Gegenwart die Juden nicht irgendwie als eine Ableitung der Ableitung der Ableitung von so einer Nazi-Konstruktion sieht, sondern am Ende in ihrer Lebendigkeit als das, was sie sind, nämlich alles Mögliche. Und Jüdischkeit ist eben nicht ein charakterbestimmendes Aspekt, sondern es ist eine von ganz vielen Dingen. Und das seht ihr ja auch, wenn ich hier auf der Bühne stehe, ich habe ja auch ein Geschlecht und ich habe eine Klasse und ich habe eine Ausbildung und ich habe sozusagen alle möglichen Dinge, die dazugehören zu mir, die sozusagen das dann ergeben, was ich bin. Und ich glaube, das so dafür den Blick frei zu bekommen, das scheint mir eine große Herausforderung zu sein, die ich auch nicht beantworten kann, sondern wo ich nur sagen kann, das ist eine Herausforderung, die wir gemeinsam oder die ihr und die wir und die wir alle zusammen der wir uns stellen können, wenn wir da Bock drauf haben. Das vielleicht als
das 20 oder 22. Und Daniel kann da liegen, da, der mit dem Blauen, mit der Blauen.
Vielen Dank, Max. Vielen Dank fürs Vorbeikommen, Lesen, Diskutieren. Danke an euch. Ein Hinweis oder zwei Hinweise. Einmal, man kann diese Diskussion auch nachschauen online. Und es gibt Exemplare des Versöhnungstheaters zu erwerben.
5 Stück.
5 Stück zum einmaligen Superpreis von nur 20 Euro. Zwar da vorne links bei Benny mit der blauen Tasche.
Bei meinem Manager. Danke, dass ihr hier wart. Ich schätze es wirklich sehr, dass ihr bei der Fusion hier vorbeikommt. Ist ja nicht so einfach. Habt einen schönen Rave und ein schönes Festival.